Moin und herzlich willkommen zu Talk & Tools, dem Jugendbeteiligungspodcast.
Wir schnacken über digitale Jugendbeteiligung, Projekte, geben Tipps für digitale Werkzeuge für deine Beteiligungsarbeit und erklären Begriffe und Methoden.
Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen, reichen Jugendlichen das Mikro und quatschen manchmal munter drauf los. Wir, das sind Marie-Luise Kutzer und Georg von Rechenberg vom Projekt Digitale Jugendbeteiligung beim Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern.
Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk & Tools, dem Jugendbeteiligungspodcast. Heute habe ich Carsten zu Gast und bevor ich jetzt irgendwie erkläre, wer das eigentlich ist und was wir heute besprechen, frage ich dich einfach mal, hallo Carsten, wer bist du eigentlich und was machst du?
Moin Georg, ja, also ich bin Jugendbeteiligungsfachkraft, Sozialpädagoge, Leiter des Kinder- und Jugendbüros in Itzehoe und seit mehr als 30 Jahren im gesamten Jugendbeteiligungsgewerbe dabei. Man ahnt es, ich bin auch 62 Jahre alt, also ich gehöre nicht mehr ganz zur Zielgruppe, aber mit halt relativ viel Erfahrung in dem ganzen Kram. Und ich komme aus Schleswig-Holstein, also nicht MV und dort aus der Stadt Itzehoe, zwischen Hamburg und der Nordsee gelegen.
Vielleicht bevor wir gleich ins Detail reingehen und ich will dich auch gleich noch fragen, wie bist du da eigentlich hingekommen und so, kannst du einmal in drei Sätzen zusammenfassen, dürfen auch zwei sein. Was ist eigentlich das Jugendbüro Itzehoe?
Das ist eine Verwaltungseinheit in der Stadtverwaltung. Wir sind zuständig für Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kindertagesstätten. Wir haben eine eigene Kindertageseinrichtung bei uns und unter anderem für Kinder- und Jugendbeteiligung.
Wie so oft ist es wahrscheinlich so, das ist nichts, was du dir vorgestellt hast, als du noch zur Schule gegangen bist. Ha, wenn ich groß bin, dann werde ich mal im Jugendbüro Itzehoe arbeiten. Das gab es damals noch gar nicht, wahrscheinlich.
Also was es tatsächlich schon gab, ist die Stadtjugendpflege, so ein ganz alter Begriff, der eigentlich mit 1990 und dem neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz abgeschafft wurde. Nee, ich wollte Kapitän werden. Aber das hat nicht geklappt und dann habe ich meinen Zivildienst gemacht und nach dem Zivildienst, den habe ich in einem Kinderheim gemacht, habe ich gedacht, ach ja, Sozialpädagoge ist vielleicht auch gar nicht ganz schlecht, das ist auch mein Metier. Da habe ich dann studiert, in Braunschweig auch gearbeitet, in verschiedenen Bereichen und irgendwann zu diesem Thema Jugendbeteiligung gekommen. Das war noch in München damals, als ich dort gearbeitet habe. Und immer so weitergemacht, verschiedene Ausbildungen gemacht, bis man dann irgendwann sich dann Jugendbeteiligungsfachkraft oder Trainer in diesem Metier schimpfen kann.
Das ging jetzt ganz schön schnell. Wie bist du von, ich möchte Sozialpädagogik studieren, auf den Beteiligungsaspekt gekommen? Ist ja eine spezielle Ausrichtung.
Naja, Beteiligung klingt immer so wie eine eigene Profession, ist es eigentlich nicht. Der Hintergrund ist derjenige, wenn ich eine Haltung habe, und der Begriff Haltung, ne, den hören wir ja häufig, wenn ich eine Haltung habe, die Menschen und insbesondere Kinder und Jugendliche als Subjekte des eigenen Handelns sieht und nicht als Objekte meiner pädagogischen Begierde, den Satz sage ich gerne, weil das machen ganz viele so. Hm. Wenn ich so eine Haltung habe, dann komme ich um Beteiligung ja gar nicht drum herum. Das heißt, da muss ich immer den anderen fragen und sagen, okay, wie ist das jetzt richtig? Was machen wir? Wie gehen wir damit um? Und dann geht es immer darum, irgendeine Lösung zu finden. Und die geht immer nur im Verhandeln. Und dann muss ich was geben, dann muss der andere was geben. Manchmal verliert man, manchmal gewinnt man, manchmal findet man einen tollen Kompromiss. Und das ist nicht nur davon abhängig, dass ich mit denen das mache, die auf der gleichen Ebene sind, also genauso alt wie ich oder auf der gleichen Hierarchieebene wie ich, sondern mit allem. Und dazu gehört der Dreijährige aus der Kita ganz genauso wie der 17-Jährige oder auch mein 83-jähriger Nachbar.
Hm. Das war jetzt so dein Schnellablauf deiner Geschichte. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn man so die gesetzlichen Rahmenbedingungen vergleicht, dann ist Schleswig-Holstein immer so eins der ersten Bundesländer, die da gesetzlich Dinge geregelt haben. Und da habe ich gefragt, okay, wie kommt das eigentlich zustande, dass ausgerechnet das in Schleswig-Holstein so relativ früh passiert ist? Hast du das eigentlich direkt mitbekommen?
Nein, den ganzen Anfang nicht. Also ich war damals noch in der Stadtteilarbeit in Wedel, das ist eine Stadt in der Nähe von Hamburg, und habe dort ein Stadtteilzentrum aufgebaut. Gemeinwesenarbeit ist hochbeteiligungsorientiert. Das heißt, da ging es aber nicht nur um Kinder und Jugendliche, sondern da ging es um alle Menschen, die da in irgendeiner Form sind. Als ich dann nach Itzehoe gewechselt habe, in die, wie sie damals noch hieß, Stadtjugendpflege, war zeitgleich gerade diese ganze Diskussion mit dem 47F, damals noch als eine einfache Vorschrift dabei. Im Jugendförderungsgesetz 1990 taucht es auch nochmal auf, Jugendbeteiligung. Und wir setzten uns alle so ein bisschen mehr damit auseinander, was bedeutet das eigentlich. Die Initiative ging ganz klar vom Ministerium damals aus. Also wirklich von der Regierung dort, von Dieter Thiemann, der so ein bisschen so, der das Ganze zusammen mit Walli Stange übrigens, sind gut befreundet gewesen, der das Ganze nach vorne gebracht hat und der auch immer gesagt hat, es geht nicht darum, Politik für Kinder, sondern Politik mit Kindern zu machen. Und er hat gesagt, dazu müssen wir die Ebene verpflichten, die die dazu am ehesten zu verpflichten ist. Ich behaupte mal, das weiß ich jetzt nicht, weil ich habe ihn so gut nicht kennengelernt. Wäre er damals im Bildungsministerium gewesen, dann hätte er wahrscheinlich viel mehr mit Schulen gemacht, was ich auch gut gefunden hätte. Aber er war im Sozialministerium und insofern war er zuständig für den ganzen Jugendbereich und hat das natürlich für den Jugendbereich gemacht und dort die Kommunen in die Pflicht genommen. Über diese Kommunalverfassung, in Schleswig-Holstein ist die Gemeindeordnung, und über diesen Paragraphen 47f. Und damals hat man sich überlegt, wie kriegen wir das denn hin? Womit fangen wir an, das zu machen? Und man hat einen sehr interessanten Weg gewählt, einen, den ich immer noch richtig finde. Man hat gesagt, wir müssen Leute ausbilden, die das können. Und diese Ausbildung nennen wir jetzt mal Moderator für Kinderfreundlichkeit und Alltagsdemokratie. Und die ist ausgeschrieben worden. Ich weiß noch, Heide Simonis war damals Ministerpräsidentin und hat gesagt, das machen wir dann mit den ganzen arbeitslosen Sozialpädagogen, die es gibt. Und da hat sich aber zum Glück Dieter Thiemann und andere durchgesetzt und haben gesagt, nein, wir müssen das mit denjenigen machen, die im System an Stellen sitzen, wo sie das auch umsetzen können. Mhm. Das hilft ja nichts. Also waren wir 25 Teilnehmer, ich glaube 25 waren wir in dem ersten Kurs, ich war in dem ersten Kurs dabei. Und wir hatten alle von Jugendarbeit zu Planern, zu Politikern, alle möglichen Leute, die da, ich glaube, in 6 oder 7 Modulen, die wir gemacht haben, ausgebildet worden sind. Wir mussten 2 Praxisprojekte machen. Heute muss man noch 1 abgeben. An diesen Modulen überall teilnehmen. Und dann bekamen wir dieses Zertifikat damals dann von der Ministerin.
Wann war das?
In die Hand gedrückt. 98.
Ah, 2 Jahre nach dem Gesetz.
Ja. Also man fing damit an. Gleichzeitig hatte man überall Regionalkonferenzen gemacht, in die man ähnlich wie wir das jetzt heute hier in Rostock erlebt haben, dann die Verwaltung und Bürgermeister und Politik eingeladen hat, so wie das jetzt, letztes Wochenende war ich im Kreis Herzogtum Lauenburg, vor einiger Zeit war das in Güstrow hier nochmal wieder. Also das, was jetzt passiert, hat man damals auch gemacht, um die Menschen zu überzeugen. Der Grundgedanke war, wir schaffen einen Paragraphen, der die Menschen, der die Verwaltung dazu verpflichtet, etwas zu tun. Aber genauer werden wir nicht. Gut, das hat auch was mit Konnexität zu tun. Sprich, wenn das Land noch genauer wird, muss es ja auch mitfinanzieren. Mhm. Aber genauer werden wir nicht. Das übergeben wir den Leuten. Und gleichzeitig macht man eine Kampagne, so hieß sie dann nämlich auch, Demokratiekampagne, in der wir zeigen, was alles möglich ist. Es wurden Leute ausgebildet. Es wurden extra ein Projekt gemacht zur Schulhofgestaltung in 3 verschiedenen Landkreisen. Es wurden Jugendliche ausgebildet mit dem Programm Moving Spirits, was ich mit meinem Freund und Bekannten Dr. Freitag gemeinsam gemacht habe. Das hat der mitentwickelt. Der ist jetzt in Hamburg für Beteiligung zuständig. Und es wurden Fit für Mitbestimmung, es wurden ganz viele Module entwickelt, die alle wirken sollten auf dieses Thema Beteiligung. Damals war man noch der festen Überzeugung, dass Jugendparlamente der größte Blödsinn sind. Ich weiß nie, aber es waren viele. Gerade aus der sozialpädagogischen Szene sagte man, das ist ein Erwachsenenformat, das geht ja gar nicht. Mittlerweile wissen wir es ein bisschen besser, dass wir Jugendparlamente durchaus brauchen. Es reicht aber nicht, sie alleine zu nehmen. Ja, das ist vom Prinzip her so die Geschichte, wie es immer weiterging. Dann wurde irgendwann die Stelle im Ministerium sogar, oder Dieter Thiemann starb dann leider relativ früh, 98 und ich glaube 98 war es. Und dann wurden dort verschiedene andere Personen angesetzt, die dann aber auch kontinuierlich dabei blieben. Mhm. Klaus Meder ist sein Name, der kontinuierlich dabei blieb über alle Jahre hinweg. Und das macht es ungeheuer wichtig, diese Kontinuität von Menschen, die dann immer wieder dafür sorgen können, dass es eine Bedeutung hat. In Schleswig-Holstein, wenn Schleswig-Holstein jetzt immer so als Leuchtfeuer nach oben gebracht wird, dann muss ich ein bisschen selbstkritisch sagen, das haben wir nicht mehr ganz so verdient. Unser 47F ist immer noch genauso, wie er ist. Er könnte ein bisschen besser, könnte ein bisschen genauer sein. Wir könnten Richtlinien haben. Wir hätten in Schleswig-Holstein längst schon mal gucken können, wie gut sind wir denn jetzt eigentlich wirklich? Also das kann man ja evaluieren. Mhm. Man kann es herausfinden. Da sind wir momentan nicht so richtig gut dabei. Und da sehe ich schon, andere Sachen sind ein bisschen besser dabei. Auch hier euer Beteiligungsgesetz ist in manchen Sachen ja klarer. Dass da jetzt kein Muss, sondern Soll steht, kommt doch gar nicht drauf an. Wenn die Leute das wollen, dann machen sie das so oder so. Also insofern, das ist nicht unbedingt so. Was noch eine schöne Geschichte ist, zu 25 Jahre, wann waren das? Das ist aber auch schon ein paar Jahre her. 25 Jahre Kinderrechtskonvention, müsst ihr nachrechnen können, 2017.
Die war 91, ne? Die UN-Kinderrechtskonvention?
91, dann war das 2016. Mhm. Ja, 2016 haben wir eine große Veranstaltung gemacht. Damals noch Björn Engholm, der auch als Ministerpräsident der erste Starter mit dabei war. Und da kam die Idee auf, dass man gesagt hat, so in so einem World Café, von Jugendlichen kam die Idee, dass man sagt, Mensch, wir könnten doch die Jugendparlamente im Land alle in der gleichen Woche wählen lassen. Ich meine, das ist vom Prinzip her jetzt für die Wahl egal, aber es hat ja eine höhere Aufmerksamkeit. Mhm. Und das machen wir jetzt seit mehreren Jahren. LAWA SH, landesweite Wahlen SH. In einer Woche im November werden, so gut es geht, alle Jugendparlamente im Land gewählt. Die einen mit dem Verfahren, die anderen mit dem Verfahren, ist egal, aber sie werden von allen gewählt. Die mediale Aufmerksamkeit, die wir uns wünschen würden, haben wir noch nicht. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier plötzlich wer weiß wo auftauchen. Trotzdem hat es ein bisschen mehr Bedeutung, was das Ganze angeht. Und die Vernetzung der Jugendparlamente, die danach wächst, weil die Jugendlichen treffen sich vorher, um das vorzubereiten und danach, um das nachzubereiten. Und alle zwei Jahre ist ja auch bisher eigentlich beständig im Fluss dann. Also so ist der aktuelle Stand dann.
Und die Stelle, die das im Ministerium macht, das ist jetzt diese Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung?
Ja, ich finde es ungeheuer wichtig, dass es diese Knotenpunkte in den öffentlichen Strukturen gibt. Also der Mitarbeiter hier von eurem Jugendministerium, Sozialministerium, der sagte, man sucht dann noch einen Träger für diese Koordinierungsstelle, war nachher weg, aber dem würde ich gerne sagen, ihr braucht diese Stelle bei euch, ihr müsst das in der Hand haben, ihr müsst es koordinieren. Die Träger braucht ihr nachher dann, um das im Land zu machen, zu verbreiten, Aktionen zu machen und, und. Aber ihr müsst eine feste Stelle, mindestens eine im Ministerium haben, die dafür sorgt. Ähnlich wie hier in der Hansestadt Rostock, dass man auch sagt, also da kann man nicht alles vergeben, ihr braucht hier die Leute, die das machen und die müssen auch Zugang entweder selber mächtig sein oder Zugang zur Macht haben, weil irgendwo versteckt in irgendeiner Abteilung oder in irgendeinem Sachgebiet kann man natürlich nicht wirken, darüber muss man sich im Klaren sein.
Es muss irgendwie so eine Art Stabsstelle direkt an der Ministerin oder dem Minister dran sein oder irgendwie so, ne?
Ja.
Das ist ja wirklich so, immer wenn ich...
Entschuldigung, jetzt nochmal bei dem Minister würde ich noch vorsichtig sein.
Ach so.
Weil, welcher Minister denn eigentlich? Weil ist es tatsächlich das Jugendministerium? Geht es hier um Jugendhilfe? Der Jugendhilfeausschussvorsitzende von Rostock sagte heute Nachmittag, wir behandeln hier die Satzung des Jugendbeirates in Rostock. Aber es ist doch keine Jugendhilfe, es ist doch Politik. Es ist doch Politik von jungen Menschen. Dazu, ich weiß nicht, welche Ausschussverfahren ihr habt, aber bei uns in Schleswig-Holstein wäre es der Hauptausschuss. Und das zuständige Ministerium oder der zuständige Amt wäre der Bürgermeister oder die Staatskanzlei an der Stelle, weil es nicht so sehr darum geht, irgendwie nur irgendein Ministerium zu berücksichtigen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Vielleicht ist euer Jugendministerium in Mecklenburg-Vorpommern eins der mächtigsten Ministerien überhaupt. In der Regel sind sie es nicht. In der Regel sind sie es auch dort nicht. Auch im Kanon der verschiedenen, der Konkurrenz der Vorränge, die zwischen den Ministerien herrschen, ist das Jugendministerium nicht immer besonders wichtig. Manchmal ist es auch noch mit anderen Sachen verbunden. Das kann das Thema Integration sein oder wie wir es in der letzten Legislaturperiode in Schleswig-Holstein hatten, da war es das Gesundheitsministerium. Da war mit Jugendlichen gar nichts. Corona. Also insofern, das ist keine Jugendhilfemaßnahme, Jugendbeteiligung. Das ist Demokratie und Politik.
Und ich wollte trotzdem sagen, das funktioniert bei euch ganz gut, finde ich immer, weil diese Schnittstelle, immer wenn ich Silke, das ist ja jetzt hier gerade, irgendwas schicke, dann plopp, plötzlich merke ich, es kommt eine Rundmail, an alle geht's, an alle, die jemals diese Fortbildung gemacht haben. Und plötzlich kriegen wir mehr Anmeldungen für unsere Veranstaltung aus Schleswig-Holstein als aus Mecklenburg-Vorpommern.
Ja. Schön, dass ihr das für uns macht.
Ja, wir profitieren ja umgekehrt genauso.
Ja, eigentlich sind wir doch alle Nordstadt-Verfechter.
Genau. Die Kirche macht uns schon vor mit der Nordkirche.
Wollte ich gerade sagen, da seid ihr dabei.
Ich habe mich gefragt, weil du hast so diese ganzen Fächer vorhin aufgemacht. Es gibt in der Schule, es gibt in der Kommunalpolitik und in Kitas. Und sicherlich habe ich jetzt ein paar Bereiche vergessen, in denen Kinder- und Jugendbeteiligung ein Thema ist. Gibt es für die einzelnen Bereiche, die ich gerade gesagt habe, für dich Spezifika, also Sachen, wo du sagst, ah, das sind da Besonderheiten eigentlich, die ganz anders funktionieren als bei den anderen, die man beachten muss?
Ja, die gibt es. Also nehmen wir nur mal alleine eine Kita. In der Kita haben wir mit den Eltern einen Betreuungsvertrag. Die Eltern übergeben uns in dem Moment Personensorge, Aufsicht und was weiß ich was Rechte alles. Das heißt also, das Persönlichkeitsrecht des Kindes endet dort, wo die Erzieherin sagen muss, tut mir leid, du darfst die Kita nicht verlassen, bevor deine Mutter dich abholt an der Stelle. In der Kita haben wir natürlich auch noch ein bisschen mehr Aufsichtspflichten, die es uns problematischer machen und die, oder ich sag mal andersrum, die uns leichter verführen können, in die fürsorgliche Ebene zu gehen. Und Fürsorge hat nie was mit Beteiligung zu tun in dem Bereich. In der Schule haben wir das Problem, dass diejenigen, die hauptsächlich beteiligen könnten und müssten, nämlich die Lehrkräfte, gleichzeitig die Bewerter und Bewerterinnen der Kinder und Jugendlichen sind. Weil es gibt keinen bewertungsfreien Raum in Schule. Nicht wirklich. Also außer der Raucherecke, wo kein Lehrer dann vielleicht hingeht. Oder die Toilette. Dann soll man sich mal wundern, warum die da alle rumsitzen. Also die müssen das Ganze verbinden, damit dass sie ganz am Ende trotzdem sagen, du bist so und so gut, du kriegst die und die Note, dir vergebe oder vergelle ich folgende Chance für dein weiteres Leben. Das macht es dort sehr, sehr schwierig. Nicht unmöglich, aber schwieriger. In der Jugendarbeit ist es viel, viel einfacher. In der Jugendarbeit habe ich viel mehr Freiheiten an der ganzen Geschichte. In der Jugendarbeit kann ich allerdings auch sehr willkürlich sagen, jetzt gehst du mir aber so auf den Sack, sieh zu, dass du rauskommst. Ich kann kein Kindergartenerzieherin kann ein Kind rausschmeißen, kein Lehrer kann einen Schüler wirklich wirklich ernsthaft von der Schule rausschmeißen. Der Jugendzentrumsmitarbeiter kann sagen, du bedrohst hier andere, sieh zu, dass du rausgehst, weil ich muss die anderen sichern. Dadurch hat er vom Prinzip her eine besondere Macht, weil er nicht so konstitutionell abgesichert ist in dem Bereich, weil wir haben ja das nicht. Was wir auch bedenken müssen in der Jugendarbeit, nehmen wir jetzt mal die Jugendarbeit, eine Jugendverbandsarbeit an der Stelle, ist es wesentlich lockerer, was das Ganze angeht, weil die Beziehung ist eine freiwillige. Der jeweilige Jugendliche kommt dort freiwillig hin, kann auch freiwillig wieder gehen. Dazwischen kann er sich beteiligen, wie weit das eben geht. Bei der Jugendfeuerwehr im Einsatz ein bisschen weniger als bei der Planung des Pfingstwochenendes. Und kann aber jederzeit sagen, wisst ihr was, ich habe keine Lust mehr, ich gehe hier an der ganzen Stelle. Da definiert er das viel mehr. Das ist ähnlich auch bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Das Verhältnis des Kindes oder Jugendlichen in einem Jugendzentrum definiert niemals der Pädagoge, sondern immer das Kind. Beim Kindergarten, bei der Schule wird das Verhältnis auch vom Pädagogen definiert. Und das Kind kann es manchmal nur durch Widerstand ablehnen, versuchen zu verändern, aber nicht wirklich verändern. Das sind die Sachen, die man berücksichtigen muss. Trotzdem ist ganz, ganz viel im Alltag an Beteiligung möglich. Ich kann als Kita-Erzieherin, wenn ich versuche herauszufinden, was sind die Interessen dieses Kindes und das zu formulieren und mit ihnen gemeinsam zu artikulieren, kann ich daraus ein Projekt machen. Ich kann den Raum mit ihnen gemeinsam gestalten. Ich kann den Kindern auch ihre Probleme zurückgeben. Also wenn Kinder kommen und sagen, ich habe folgendes Problem, der Georg hat mich gehauen oder der Carsten nimmt mir immer die Schippe weg, dann kann ich natürlich hingehen und kann sagen, so okay, jetzt komm mal mit, jetzt gehe ich mal hin und jetzt frage ich mal den Georg, warum machst du das immer? Und das wäre aber keine gute Pädagogik. Eine gute Pädagogik wäre diesem Kind, dass du mit dem Problem kommst, zu sagen, kann ich verstehen, dass das echt Mist ist? Hast du eine Idee, wie wir das ändern können? Ja, ich gehe jetzt hin und hau ihm über den Schädel. Ja, wäre eine Möglichkeit, aber was macht er dann? Ja, dann haut er mich auch zurück. Ja, dann wird's immer blöder. Lass uns noch weiter überlegen, was kannst du tun? Und ich mache in dem Moment keine Erziehung, sondern ich beteilige ihn an der Lösung. Ich gebe ihm sein Problem zurück. Ownership of the Project habe ich das in dem Vorschlag genannt. Und auch die Problemlösung und der Prozess wird sein Projekt sein. Und damit auch sein Erfolg. Das ist das, was wir in allen Bereichen machen. Das müssen wir auch in Schule machen. Und auch, wir haben mal überlegt, ich war bei einem World Café, nee, Quatsch, Open Space. Open Space in Marburg von der Bund-Länder-Kommission Demokratie, Lernen und Leben. Naja, ist auch völlig egal. Und dann bringt ja jeder sein Anliegen mit. Und meine Frau ist Mathelehrerin. Und meine Frau hatte mir gesagt, Mensch, dann frag doch mal, wie man eigentlich in einem Matheunterricht Schüler überhaupt beteiligen kann. Das würde mich mal interessieren. Dann habe ich das mitgenommen. Open Space, man geht nach vorne, man sagt sein Anliegen, man bekommt einen Timeslot und einen Platz. Und dann bin ich dort und dann sitzen da 20 Leute. Und ich sag nur, ja, ich bin der, der es eingebracht hat. Das ist die Frage, aber ich weiß eigentlich nichts dazu. Und es stellt sich heraus, 10 Leute sitzen dort, die sagen, das würden wir auch gerne mal wissen, haben wir noch nie verstanden. Und die anderen 10, ein bisschen jetzt geschönt in der Geschichte, sagen, genauso machen wir das. Und dann hatten vom Prinzip her die 10, die das gemacht haben, haben erzählt und wir anderen 11 haben mitgeschrieben. Ich habe nur mitgeschrieben. Ich kam nach Hause, meine Frau hat gesagt, und? Dann sage ich, hier, 3 Seiten. Da, so kannst du das machen. Es waren so vielfältige Möglichkeiten. Und wenn es nur die Sache war, wann wollen wir die Klassenarbeit schreiben? Wie wollen wir das machen? Natürlich können wir nicht über den Lehrplan entscheiden, weil Mathe ist da. Und ich habe absolutes Verständnis, dass ihr gerne binomische Formeln abwählen würdet. Aber das können wir nicht. Aber wir können uns zumindest überlegen, welche Wertigkeit das Ganze hat. Vielleicht sind wir auch alle damit zufrieden, wenn wir es hinkriegen, dass keiner eine 5 bei den binomischen Formeln hat, aber keiner will auch noch eine 1 damit kriegen. Und das konnte diskutiert werden. Und man hat Möglichkeiten, ganz im Kleinen ganz viel Beteiligung zu machen. Eine Lehrerin ist das erste Mal in einer Klasse und kommt und fragt, ist das alles mal, stellt sich kurz vor, fängt dann aber auch gleich mit dem Unterricht an, nur hat die aber auch noch Schnupfen und geht an diesem Papierhandtuchspender, der über dem Waschbecken ist und nimmt sich ein Papier und putzt sich damit die Nase. Aus der Klasse heraus rufen 7, 8 Schüler, das dürfen wir nicht. Und jetzt kommt der Schlüsselmoment, das dürfen wir nicht. Und die Lehrerin guckt sich dann und sagt, wie, das dürfen wir nicht? Nein, das dürfen wir nicht, sagen die Schüler. Ich darf das, sagt sie. Und die fragen, warum? Weil ich Lehrerin bin. Die Schüler haben ihr das noch wochenlang nachgetragen. Die Lehrerin hat nicht verstanden, dass sie sich damit völlig falsch verhalten hat. Als dann nachgefragt wurde, das ist eine Geschichte aus einer meiner Schulen, die Schulsozialarbeiterin hat den erlebt, als nachgefragt wurde, woran das denn liegt, stellte sich heraus, die gesamte Schule hatte, um zu sparen, verboten, dass diese Papierhandtücher als Taschentücher genommen werden, weil das wurde von allen gemacht. Dementsprechend wurde es verboten, um zu sparen. Das heißt, die Schüler hatten sie auf ein Fehlvergehen aufmerksam gemacht, völlig richtig. Und hätte sie in dem Moment gesagt, oh, das wusste ich nicht, warum ist das so? Und hätte sich das erklären lassen können, hätte sie sagen können, oh, das tut mir leid. Sie hätte vielleicht sogar noch ganz konspirativ fragen können, ich hoffe, ihr verpfeift mich nicht. Und ich bin ziemlich sicher, dass die gesagt hat, nein, machen wir nicht, aber machen Sie es nicht normal, wir kriegen nachher die Schuld. Aber sie hat vom Prinzip her sich darauf eingelassen. Sie hat quasi nicht nachgefragt. Sie hat nicht versucht herauszufinden, was die Sache ist, weil das ist die erste Sache, sondern sie hat gleich was gesetzt. Sie hat eine Meinung gesetzt. Sie hat eine Maßnahme gesetzt. Und das ist nie beteiligend.
Das ist ja ein so ein Schlüsselerlebnis, so ein Aha-Erlebnis. Gibt's davon noch ein, zwei, wo du sagst, oh, das hat dein eigenes Bild, deinen eigenen Blick auf Kinder- und Jugendbeteiligung mal geprägt oder verändert, oder das ist für dich so ein Beispiel, wo du sagst, ja, das ist immer eine Sache, auf die ich immer wieder zurückkomme.
Das Schlüsselerlebnis ist, ich habe das vielleicht irgendwann schon mal erzählt, weil das ist schon ein bisschen her, aber es ist wirklich so das Schlüsselerlebnis. Wir planen einen Spielplatz mit Kindern, die Kinder sind ungefähr 8 oder 9 Jahre alt und sie sind in der Phase, dass sie alle ihre Ideen in die Mitte schmeißen und auf den Zettel schreiben und in die Mitte schmeißen dabei, und irgendeiner bohrt in der Nase und holt einen ordentlichen Popel raus. Und ein anderer schreibt das auf die Karte Popel und schmeißt die Popel, wirft die Karte Popel in die Mitte. Die Lehrerin sagt, das machst du aber nicht. Wir haben das mit einer Schulklasse zusammen gemacht, und ich sage der Lehrerin, doch, lass das bitte zu. Was soll das denn werden? Wissen wir nicht, lassen wir zu. Nun finden natürlich andere Schüler das so interessant, dass man Popel auf eine Karte schreiben kann, dass sie auch Popel drauf geschrieben haben. Popel, 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 Popel. Und irgendwann macht einer aus diesem ganzen Popel ein Popelparadies. Also allein die Alliteration gefällt mir natürlich. Popelparadies, das ist schon, ja, wer Sprache liebt, das ist wunderbar. Eigentlich, ich habe schon mehr darüber nachgedacht, ob das auch ein Name für ein Café wäre, aber vermutlich eher nicht. Und wir kommen in die Phase, dass man überlegt, was machen wir jetzt, was bauen wir jetzt. Wir haben die Modellbauphase, und zwei Jungs sagen sich, wir bauen das Popelparadies. Sie nehmen sich eine Modellbauplatte, und während diejenigen, die die Hangrutsche gebaut haben oder die Höhle oder irgendetwas anderes sofort wussten, wie sie es bildlich vor sich hatten, hatten die jetzt ein Problem, weil sie nicht wussten, was ist denn ein Popelparadies? Wie bauen wir das denn überhaupt an der Stelle? Und natürlich, Rohstoffe hatten sie ohnehin nicht genug da. Also haben sie sich ein bisschen umgeguckt und haben dann diese klassischen Heißklebepistolen gesehen. Mittlerweile hat die Lehrerin schon mehrfach das versucht zu unterbinden, und ich habe die Lehrerin immer wieder runtergeholt. Sie haben eine Heißklebepistole, und das wirst du wissen, Georg, wenn man eine Heißklebepistole ausdrückt, das hat was Popeliges, was da rauskommt. Ne? Mhm. Wenn man noch ein bisschen wartet, bis es...
Wenn das so halb trocknet
schon. Ja, halb trocknet, dann kann man es formen, aber darf nicht heiß sein. Also haben sie das gemacht und haben damit angefangen, auf dieser Platte was zu ziehen. Stellten fest, zweidimensional macht das keinen Spaß. Also haben sie an der Platte was ausgesägt und dann sowas wie Wände auf die Platte gestellt, sodass wir jetzt drei Dimensionen hatten, über die sie dann diese Popelfäden ziehen konnten, die mittlerweile eigentlich aussahen wie Spinnfäden. Das heißt, sie haben jetzt da Wände gemacht mit Spinnfäden. Dann haben sie noch mehr Wände hingebaut, sodass labyrinthische Gänge entstanden, über die noch mehr Spinnfäden waren. Und das Popelparadies war geworden zu einem Grusellabyrinth. So wurde es mittlerweile auch besprochen. Das Grusellabyrinth wurde dann noch ein bisschen verfeinert. Es wurde auch noch eine Fallgrube mit eingebaut. In diese Fallgrube wurden von unten so Schachtelspieße durchgesteckt. Die wurden oben rot angemalt. Es wurde eine Playmobil-Figur in der Mitte durchgebrochen und da drauf gespießt. Es kam die Präsentation, alle stellten was vor, und sie stellten vor, wir stellen vor unser, nein, nicht mehr Popelparadies, Grusellabyrinth. Dieses Grusellabyrinth muss so und so aussehen, mit den Seilen und mit den Spinnenweben und allem, was dazugehört. Und mein Kollege, der Planer, guckt sich das an und zeigt auf diese Fallgrube mit diesem schwerst verletzten Playmobil-Menschen da drin und sagt, das können wir aber nicht bauen, sowas Gefährliches. Woraufhin der 8-Jährige von den beiden sagt, der andere war, glaube ich, jünger, das wissen wir doch. Das machen wir doch nur, damit ihr versteht, dass es doch echt gruselig sein soll und nicht so ein Babykram. Mhm. Wir haben das Ding gebaut. Wir haben ein Labyrinth gebaut damals. Wir haben diese Netzteile, die dann die Spinnenweben, wir haben einen Tunnel, wir haben all das gebaut. Wir haben nicht diese Fallgrube gebaut, die war sicherheitstechnisch nicht möglich. Das war unser erstes Labyrinth auf einem Spielplatz, was wir gebaut haben in dem Bereich. Das mussten wir auch selbst bauen, weil das kann man nicht kaufen. Es geht aber nicht um das Grusellabyrinth, weil wenn heute jetzt jemand an dem Labyrinth steht und das spielt, dann sagt er, weiß der ja nicht, dass das mit Beteiligung entstanden ist. Der sieht da nur so ein Labyrinth. Die Kinder spielen da ganz gerne mit. Der weiß das nicht. Aber der entscheidende Punkt ist für mich, es zuzulassen. Das ist der Schlüssel. Es zuzulassen, was genau. Alles, was gesagt wird, anzunehmen. Nichts zurückzuweisen. Und bei allem nachzufragen. Bei allem nachzufragen. Und das ist etwas, was in meinen Schulungen auch mal wieder ein Thema wird, Georg. Vielleicht wirst du dich daran erinnern. Ich lasse wirklich alles zu. Das heißt, ich lasse auch bei Jugendlichen die Kartennennung "Die Türken müssen weg" zu. Die Situation hatten wir. Es gab eine Karte "Die Türken müssen weg". Da gab es natürlich riesen Aufschrei. Und um Gottes Willen, das ist ja ausländerfeindlich mit allem drum und dran. Wir haben dem sind den ganzen aber nachgegangen und haben gefragt, was ist damit gemeint? Und es stellte sich heraus, dass zwei Mädchen, 13 Jahre, auf dem Weg zur Schule immer an einer Kreuzung vorbei mussten, an der sich ältere Jugendliche aufhielten, die sie jedes Mal mehr oder weniger verbal belästigt hatten. Und die waren Türken. Es war also ein durchaus berechtigtes Interesse der Jugendlichen, dass sie sagen, die will ich da weg haben, ich will da in Ruhe durchgehen. Als wir festgestellt haben, was hat denn das mit den Türken zu tun, haben wir gesagt, wäre das, wenn das jetzt Deutsch oder Russen oder Australier wären, ja, wäre genauso scheiße. Okay, dann haben sie gesagt, jetzt haben wir verstanden, so meint ihr das. Ja, aber wir haben es verstanden, wir haben es nicht gleich abgelehnt, weil es rassistisch klang, sondern wir haben gesagt, wir nehmen es mal ernst, wir gucken mal, was sich dahinter verbirgt. Und das tut manchmal dem einen oder anderen weh, das mögen manche Leute auch nicht so gerne haben. Aber wir müssen, gerade wenn wir Jugendbeteiligung machen, wir müssen alles, was dort kommt, als Angebot sehen. Auch wenn es in einer Sprache oder Art und Weise sich artikuliert, die wir nicht mögen. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn es um Beteiligung geht. Das hat sich mir dabei so ein bisschen eingeprägt.
Es darf ab und zu mal ein bisschen wehtun.
Ja, das muss es manchmal sogar, ja.
ja, apropos wehtun, das ist ja nicht immer alles ganz einfach. Sonst bräuchte es unter anderem dich nicht, wenn es alles so einfach wäre. Was sind für dich die größten Herausforderungen, die du siehst in der Jugendbeteiligungsarbeit?
Die größten Herausforderungen, ganz ehrlich, die Jugendlichen bei der Stange zu halten. Die Anforderungen, die heute auch hier auf der Tagung an Jugendbeteiligung gestellt wurden und damit letztendlich auch an die Jugendlichen, die diese Beteiligung machen wollen, sind nahezu unerfüllbar. Die erfüllt auch kein Erwachsener, die erfüllt auch kein Verwaltungsmensch, die erfüllt auch kein Gremium von sonst wem. Mhm. Die sollen nach Möglichkeit so divers sein wie möglich, die sollen so demokratisch sein wie möglich, die sollen so wertschätzend sein wie möglich, gleichzeitig aber auch noch repräsentativ und im gesamten Prozess von vorne bis hinten beteiligt werden. Die sollen Zeit dafür aufwenden. Und das schaffen sie nicht. Das schaffen sie ganz einfach nicht. Und wir kriegen es auch nicht hin, ganz ehrlich, wir kriegen es auch nicht hin, die Verwaltung in allem so zu verändern, dass die Kompatibilität von denen, von der Seite aus mehr geleistet wird. Also die Anforderungen, die an Kinder- und Jugendbeteiligte, an die Jugendlichen selber kommen, um an so einem Prozess wirklich teilzunehmen, sind so hoch, dass die bei der Stange zu halten, das größte Problem für mich ist. Die Erwachsenen bei der Stange zu halten, ist nicht weiter schlimm. Die Politiker sowieso nicht, die haben sich dann gewöhnt, dass Prozesse 2, 3, 4 Jahre dauern, bis es irgendwas damit gibt. Da sind die ja mittlerweile sturmreif geschossen und die wissen, das ist einfach so. In der Verwaltung hat sich auch jeder dran gewöhnt. Aber Jugendliche über den Prozess dabei zu behalten, das ist die allergrößte Schwierigkeit. Und den Prozess zu verkürzen, um das gleich mal deutlich zu machen, also weil immer wieder heißt, wir dürfen Jugendliche nur beteiligen, wenn es auch eine schnelle Erledigung gibt. Den Prozess zu verkürzen wird nicht möglich sein, weil zu dieser Beteiligung von größeren Verfahren gehören immer noch ganz viele andere Stakeholder. Und die wollen auch alle beteiligt werden. Und Beteiligung beschleunigt Prozesse ja nicht. Das tut sie wirklich nicht. Das heißt, wir kriegen den Prozess auch nicht wirklich beschleunigt. Und wenn wir sicherstellen wollten, dass nach der Beteiligung relativ kurzfristige Umsetzung ist, und das würden wir zum Dollpunkt machen, dann beteiligen wir nur noch an relativ kleinen Sachen, so nach dem Motto, wo soll der Ausflug nächstes Wochenende mit dem Jugendparlament hingehen? Oder aber wir beteiligen zu einem Zeitpunkt, an dem das Beteiligungspotenzial so klein ist, weil die Pläne eigentlich schon fix und fertig sind, dass wir nur noch sagen können, okay, also eigentlich ist beim neuen Haus der Jugend schon alles geklärt, über die Wandfarbe. Über die Wandfarbe können wir nochmal reden. Und so einen lächerlichen Kram machen wir nicht.
Ja, und selbst dann habe ich das schon erlebt mit Entwürfen von Jugendlichen und nachher hat doch der Architekt entschieden.
Ja.
Das gibt's dann nicht. Dann ja, da auch noch.
Auch noch, ne? Selbst so einen peinlichen Kram kann man doch schlecht machen.
Aber um die Jugendlichen bei der Stange zu halten, ne? Also was muss man machen? Also das ist ja die Herausforderung erstmal an sich und dann gibt's ja möglicherweise ein paar Rezepte, Herangehensweisen, wie man das zumindest begünstigen kann.
Ja, was wir machen in solchen Fällen, es gibt irgendwelche niedrigschwelligen Sachen, so wie Begehung, Stadtteiltreffen, also irgendetwas, wo man leicht rankommen kann. Dort versuchen wir natürlich auch an die Daten, also an die Kontaktdaten der Kinder und Jugendlichen ranzukommen. Wenn es gelingt, dass das Ganze so attraktiv und sexy abläuft, dass die Kinder und Jugendlichen sagen, das hat aber Spaß gemacht heute, dann ist es eine Möglichkeit zu sagen, wir laden dich wieder ein. Nicht im halben Jahr, sondern so in vielleicht 1, 2 Monaten. Und dann machen wir das Treffen nochmal. Findet aber dann im Rathaus statt. Kommst du vorbei? Ja, kriegen wir hin. Und ich krieg von den 20, 30, 40 Jugendlichen, mit denen ich hatte, kommen vielleicht 5 bis 10 ins Rathaus. Ein bisschen. Sehr viel mehr dann auch nicht. Bin ich aber glücklich drüber. Mit denen mache ich im Rathaus weiter. Dann kommen wir zu einem gewissen Punkt. Dann heißt es, ja, jetzt müssen wir uns aber doch nochmal vielleicht regelmäßiger treffen. Und dann ist der nächste Schritt, sagen, wir haben doch das Junior-Jupa. Momentan, Corona hat's gekillt, haben wir es nicht, aber wir haben doch das Junior-Jupa. Hast du nicht Lust, im Junior-Jupa teilzunehmen? Oder, wenn sie 12 Jahre und älter sind, hast du nicht Lust, im Jugendparlament mitzumachen? Die sind regelmäßig mit dabei. Das ist das klassische Zuführen in, das macht jeder Verband so. Ne? Die Leute kommen zur Jungschar am Anfang ein paar Mal, dann kommen sie ein bisschen mehr. Irgendwann sind sie so häufig da, dass man sagt, willst du das nicht übernehmen, dass wir immer die Bastelsachen da liegen haben oder irgendwas anderes dabei haben? Und irgendwann sagt man, Mensch, du wärst doch toll, wenn soll ich dich nicht mal auf eine Juleika schicken? Ne? Ist doch nichts Neues, das machen wir alle so. Also aus den Jugendverbänden kenne ich das jedenfalls so. Und diejenigen, die wirklich Interesse haben, bleiben dann auch dabei. Ich hatte das in dem Vortrag so gesagt, Teilhabe an der Gestaltungsmacht führt zur Verantwortung. Häufig ist es so, dass die Menschen sagen, ja, du sollst aber erstmal dazu bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Dann darfst du auch mitgestalten und das funktioniert nicht. Das ist ja diese kontrafaktische Mündigkeitsunterstellung, von der ich mir gerne erzähle, aber die muss ich jetzt nicht erklären, den Begriff.
Hatten wir letztes Mal gerade erst in der letzten Folge mit Ina sehr schön erzählt, wie das auch in den Verbänden funktioniert, in den Jugendverbänden. Dass man eigentlich schon Verantwortung übernimmt, echte Verantwortung, ohne die harten Konsequenzen spüren zu müssen.
Ja, genau so ist es. Roland Roth hat letzte Woche auf einer Tagung was sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, aktive Bürger und Bürger, da ging es um Bürgerbeteiligung, aber es geht ja für Kinder auch, sind nicht die Voraussetzung für gute Bürgerbeteiligung, sondern im besten Fall das gute Ergebnis.
Ich finde, bei uns kommt oft zum Tragen, dass eine Herausforderung auch ist, der Mangel an guten Fachkräften, wie in jedem Bereich. So, nun habt ihr natürlich bei euch jahrelang, jahrzehntelang schon die Fachkräfteausbildung. Das hilft sicherlich. Wir haben sie auch, ich finde auch, das hilft wirklich total, weil man immer wieder an unverhofften Stellen plötzlich auch Verbündete trifft, die eben mal das gemacht haben. Trotzdem ist es nicht so wie Sand am Meer. Nee. Was gibt's da für Möglichkeiten, das vielleicht zu fördern? Also du hast auch gleich eben den Kopf geschüttelt, dass das nicht reicht.
Ja, die Menge reicht nicht. Wir machen einen so einen Lehrgang pro Jahr, da sind 20 Leute drin. Mhm. Kann ja nicht reichen. Und dann darf man auch eins nicht vergessen, auch nicht alle von diesen 20 sind nachher aktiv in der Jugendbeteiligung. Und je länger das dauert, desto mehr brechen sie weg. Also so eine Leute wie ich, die damit angefangen haben und das dann irgendwann nebenberuflich und was weiß ich, was weitermachen, wir sind ja nur ganz wenige. Die meisten machen das dann irgendwann nebenbei nochmal mit oder es schläft ein, wie bei jeder anderen Fortbildung auch. Wir müssten viel mehr davon haben. Wir müssten ein stufiges System haben. Das eine ist diese Fachkraftausbildung, die wir jetzt machen. Die kann so, die könnte auch gut noch ein, zwei Module mehr sein, um das alles unterzubringen. Also eine richtig gute Fachkraftausbildung. Aber nicht jeder braucht diese Fachkraftausbildung. Und das ist ja das, was momentan gerade passiert. Das DKHW hat eine Ausbildung zu Deutsche Kinderhilfswerk. Wir entwickeln in Schleswig-Holstein auch was, dass wir sagen, es gibt auch kleinere Module. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Wo die Kollegin, die wir da gerade eben gesehen haben, die im Denkmal- und Kulturamt oder im Umweltamt oder in der Stadtentwicklung arbeiten, die sagen, oh, ich muss jetzt aber hier wirklich nicht fünf oder sechs Module und nebenbei und das ist mir alles zu viel. Aber mal so drei Tage verstehen, worum es überhaupt geht. Hamburg hat das eine ganze Zeit lang gemacht und haben eine fünftägige Ausbildung gemacht. Die Leute nennen sich dann nicht Fachkraft. Das ist nur ein Seminar. Aber das machen sie, glaube ich, immer noch. Das heißt also einfach kleinere Sachen. Es muss ja nicht jeder den Tanker fahren können. Bei manchen reicht vielleicht, wenn sie wissen, warum er schwimmt. Hm.
Du hast vorhin nochmal so deutlich gesagt, das finde ich von der Struktur her interessant, dass ein paar Sachen deiner Meinung nach in Schleswig-Holstein wird viel gelobt, sagst du, und da gibt es aber Punkte, wo du was kritisch siehst. Ich habe das vorhin noch nicht so ganz festhalten können, bei welchen Punkten du das so siehst.
Also wir haben immer noch ganz, ganz, ganz viele Gemeinden, die sich gar nicht darum kümmern. Hm. Haben wir immer noch. Ich war vor ein, zwei Wochen war ich auf einer Fachtagung im Herzogtum Lauenburg. Dort saßen ganz viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen von Kleingemeinden, 800 bis 900. Für die war das neu. Ich meine, die Nussvorschrift gibt es seit 2003. Für die war das mehr oder weniger neu. Und die haben gesagt, was muss ich denn jetzt genau tun? Und als wir ihnen dann sagten, müsst ihr leider euch sogar auch noch ein Stückchen selber überlegen, was ihr macht. Da gibt's also jetzt kein so macht ihr das, erster, zweiter, dritter. Das gibt's in anderen Bereichen, das ist ja auch nicht vorgesehen. Waren die natürlich ehrenamtlich auch noch überfordert. Was wir bräuchten wäre, weil ich glaube, es ist kein Mensch gegen Jugendbeteiligung. Also du kannst auch rumlaufen, wen du willst. Du wirst ja keinen finden, der sagt, nee, finde ich doof. Das ist lange her. In den 90er Jahren gab es, hatte ich mit Menschen zu tun, die sagten, ich bin total für Jugendbeteiligung, aber lass sie doch erstmal 18 werden. Ja, das ist jetzt ein Paradoxon. Du wirst kaum jemanden finden. Und schon gar nicht, wenn du aktuell sagst, im Übrigen Jugendbeteiligung führt zu mehr Demokratie, dann wollen sie es auch alle haben. Also die Schwierigkeit ist da drin, dass das so diffus ist, dass man so viele verschiedene Sachen machen kann. Du kannst mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Handbücher geschrieben worden sind, was du anguckst. Du kannst auf so und so viele Seiten Tools dir angucken. Die Tatsache, dass es digitale Tools mal kommt, scheint es im ersten Moment einfacher zu machen, erhöht aber die Auswahl natürlich nochmal um ein Vielfältiges. Und genau das, was du gerade eben sagtest, genau gucken, passt das oder passt das nicht? Und ist es besser, dann ja, ist es nicht besser, dann nein. Das macht es nochmal schwieriger. Und wir haben in ganz vielen Bereichen einfach zu wenig Leute, die nichts anderes zu tun haben, als sich darum zu kümmern. das ist das, was gute Kommunen machen sollten, oder dann Ämter oder Kommunenzusammenschlüsse. Sagen wir, stellen Leute ein, die sich genau darum kümmern. Die können wir gerne Kinder- und Jugendbeteiligungskoordinatoren nennen. Wir können sie auch Demokratieexpertinnen nennen. Das ist völlig egal. Aber das ist der Job. Die haben nicht nebenbei noch eine Kita zu führen oder ein Haus der Jugend oder. Und was das Land machen sollte, also das würde ich quasi dem Land hier so als Idee mit andienen. Das sind wir momentan gerade dabei. Wir diskutieren in Schleswig-Holstein, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein Vertriebssystem. Wir brauchen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder Beauftragte des Ministeriums, also der Landesregierung, die von Tür zu Tür gehen, so wie Jehovas Zeugen ähnlich, und sagen, schönen guten Tag, wir wollen gerne mit Ihnen über Kinder- und Jugendbeteiligung reden. Nur während ich bei Jehovas Zeugen sage, tut mir leid, nein, danke, kann ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin, eine Gemeindeverwaltung, wenn das Ministerium kommt und sagt, wir wollen ganz gerne mal über Kinder- und Jugendbeteiligung reden, nicht die Tür zuschlagen. Ich rede nicht von Kommunalaufsicht. Ich rede auch nicht von Landesrechnungshof. Ich rede nicht von Prüfern. Ich rede von der freundlichen Erinnerung an diese Pflichtgeschichte, verbunden mit, dann sollten Sie Hilfe brauchen. Wir sind da. Mhm. Na, wir sind hier. Hier stehe ich. Sollten Sie Hilfe brauchen? Hier stehe ich. Was ist denn Ihre Hilfe? Da kann ich Ihnen einiges bringen. Ich könnte zum Beispiel, wenn es um digitale Beteiligung geht, könnte ich in Kontakt zu Georg Rechenberg gehen. Na, und ja, aber der will doch Geld. Ja, aber wenn Sie das bei dem machen und das ordentlich machen, kriegen Sie 50%. Also das sind die Sachen, die wir bieten können. Ne? Und das muss vom Land kommen, von Gemeinde zu Gemeinde zu Gemeinde. Das ist ein Außendienst. Mhm. Also genauso wie unsere Silke Löbbers sowas bräuchte, 3-4 Leute, die im Außendienst durchs Land gehen, die müssen nicht nach Itzehoe kommen. Ich meine, die können gerne nach Itzehoe kommen, dann trinke ich einen Kaffee mit denen, oder die müssen mir nichts erzählen. Aber die müssen vielleicht woanders hinkommen, in einen anderen Ort, in kleinere Orte, in die Orte, wo es irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und vielleicht können sie auch mal nach Itzehoe kommen, und dann gucke ich mir das an und denke ich, Donnerwetter, da hast du wieder an Sachen nicht gedacht. Also sowas in der Art, um es in die Breite zu treiben, das kriegt man, da können wir sehr viel lernen von der Wirtschaft, ein gutes Vertriebssystem.
Diesen Job machst du ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, auch noch dazu, also ich höre immer, du arbeitest eigentlich im Jugendbüro Itzehoe, ja. Sehe dich aber ständig überall. Das machst du im Rahmen deiner Stelle eigentlich oder
nein,
machst du das?
Nein, also manche Sachen. Manchmal werde ich gefragt, wie ist das eigentlich, dann soll ich quasi für Itzehoe reden in dem Bereich. Manchmal nicht. Diese ganzen Ausbildungsgeschichten und sowas habe ich alle freiberuflich und nebenberuflich gemacht. Das war auch nicht der Plan. Also du hast ja am Anfang gefragt, was wollte ich eigentlich werden? Als ich mich entschieden hatte, ich werde Sozialpädagoge, war das okay. Diese Trainerausbildung, die Walli damals angeboten hat, um dann Fachkräfte auszubilden, daran habe ich teilgenommen. Und dann wurde irgendwann gefragt, wer will denn jetzt später als Trainer eigentlich auch damit Geld verdienen? Und alle Hände gehen hoch, nur Friedhof und meiner nicht. Friedhof war so ein Kollege, der lebt schon gar nicht mehr, er ist Flensburg. Ich sage, nee, ich will die Fortbildung machen, ich will aber kein Geld mehr verdienen, überhaupt kein Interesse. Im Nachhinein habe ich die meisten Ausbildungen gemacht, habe gefühlt. Also ich habe dann diese Aufträge bekommen. Und das macht man dann freiberuflich. Das ist dann die Freizeit. Aber ich habe zum Glück 5 sehr gute Trainer ausgebildet, neue Trainer ausgebildet. Aus der Sache mit der Ausbildung bin ich jetzt raus. Das machen die 5 von mir Ausgebildeten jetzt weiter. Und sind noch mehr ausgebildet, aber die 5, die habe ich jetzt ausgebildet, zusammen mit meiner Kollegin Angelika, weißt du, dabei, hast du es ja mitgekriegt. Und insofern, da ist die nächste Generation jetzt am Werk.
Na, dann ist es irgendwann ein bisschen breiter verteilt.
Und breiter verteilt, ne? Breiter verteilt, weil einer auch aus MacPom und 4 aus Schleswig-Holstein dann.
Okay, Sie sind... Haben einen kleinen Ritt gemacht. Haben wir noch einen kleinen Ausblick? Wie ist denn das? Was denkst du, wie geht's weiter? Ich finde das ganz spannend. Du hast so einen quasi geschichtlichen Blick auf darauf, wie hat sich das entwickelt und hast vielleicht auch nicht so diesen Frust, den man manchmal hat, wenn man im Jetzt steckt. Oh, es tut sich ja nichts, sondern weißt, dass sich was bewegen kann. Wie ist dein Gefühl, wenn du in die Zukunft guckst? Bewegt sich was? Was bewegt sich noch?
Also vor 20 Jahren war ich auf, oder 20 oder 22 Jahren war ich auf der Starterkonferenz des Bundesprogramms Soziale Stadt. Da saßen wir mit 800 Leuten da in der schwangeren Auster. Der damalige Bundesbauminister sagte, wow, jetzt toll. Und alle Welt redete davon, wie man denn jetzt soziale Stadt, also Arbeit in einem Stadtteil mit Brennpunkt und was weiß ich was machen würde. Unter anderem hatten sie sich auch Wolfgang Hinte, Professor Gesamthochschule Essen und einer von diesen Gemeinwesenpäpsten, die wir da haben, eingeladen. Und der hatte einen ganz schönen Satz gesagt, also lange Hinführung zu dem Satz. Der sagte nämlich, willkommen im Club. Aber tut nicht so, als hätte ihn gegründet. Und da befinden wir uns momentan auch gerade. Es werden immer mehr die zu dem Thema Beteiligung was machen. Es kommen immer mehr Verbände, Vereine, auch Planungsbüros haben extra Leute, die eingestellt sind damit. Und alle tun sie so ein bisschen so, als würden sie jetzt Jugendbeteiligung erfinden oder neu erfinden, weil vom Prinzip her das natürlich jetzt auch populärer wird, gerade mit diesem ganzen Thema Demokratie. Je stärker die rechtsextremen Parteien werden, umso stärker wird der Gedanke, oh Gott, wir müssen was tun. Das kenne ich schon von früher da, weil immer wenn, was weiß ich, die NPD in den neuen Bundesländern gewann, dann bekam hier die Regionalstelle für, wie hieß sie da noch, was weiß ich, Geld da in die Hand gedrückt. Macht was gegen den Extremismus. Und insofern sehe ich auf der einen Seite, da gibt es eine breite populäre Bewegung. Auf der zweiten Seite passiert bei breiten populären Bewegungen immer das, was dann passiert. Es wird verwässert, es wird verschlechtert, es wird irgendwann kapitalisiert, wenn man mal so will. Irgendwann verdient man damit immer mehr Geld. Und wir müssen ein Stückchen auf die Qualität achten. Deswegen machen wir häufig Dinge einfach selbst und vergeben sie nicht weiter. Das ist also im Großen und Ganzen diese Welle mehr nutzen, aber aufpassen, dass sie nicht zu sehr verwässert. Und die zweite Sache, der Ausblick ist, ich bin, wie gesagt, jetzt noch 2 Jahre in Itzehoe, dann gehe ich in Rente. Und in den 2 Jahren muss es mir jetzt gelingen, dass wir in Itzehoe, was wir immer noch nicht haben, eine feste Stelle kriegen, die sich nur um Jugendbeteiligung kümmert. Für Bürgerbeteiligung haben wir witzigerweise eine, obwohl Bürgerbeteiligung lange nicht so gut gesetzlich vorgeschrieben ist wie Kinder- und Jugendbeteiligung in Schleswig-Holstein. Es gibt keinen Paragraphen, dass wir Bürgerbeteiligung machen müssen. Es gibt einen, dass wir Jugendbeteiligung machen müssen. Da brauchen wir auch eine Stelle und da arbeite ich jetzt dran.
Vielen, vielen Dank.
Ja, gern geschehen.
Vielleicht noch interessant, wenn man was darüber wissen will, was das Jugendbüro Itzehoe macht, wo kann man das erfahren?
Also auf der Website der Stadt Itzehoe, www.itzehoe.de, findet man auch das Jugendbüro und auch was dazugehört und auch die Konzeption der offenen Kinder- und Jugendarbeit und mein Kontakt. Und man findet auch die Jugendparlamentsprotokolle und die Satzung und das alles. Es gibt keine eigene Jugendparlaments-Website. Wer soll sie betreiben?
Ja, und zu den viel erwähnten Fachkräfteausbildungen, da gibt es für Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es Schabernack-Güstrow, die bieten die auch dieses Jahr wieder an.
Ja.
Und das ist echt ein großer Segen für uns.
Dass wir da immer die wollen wieder das jährlich machen, ne? Und die wollen das jetzt auch lediglich machen, genauso wie bei uns in Schleswig-Holstein. Super, das finde ich toll. Und das macht Katha mit wem zusammen?
Mit Birgit Müller.
Mit Birgit zusammen, weil Katha in Schleswig-Holstein bei uns ja auch mit dabei ist.
Ach so, macht ihr da auch noch. Genau, und wenn euch das gerade gefallen hat, was ihr gehört habt, und wenn ihr davon mehr hören wollt und das gerade nicht schon abonniert habt, dann könnt ihr gern in dem Podcatcher eurer Wahl bei Apple Podcast oder Spotify oder sonst wo, wo es Podcasts gibt, diesen Podcast abonnieren, dort, wo man Bewertungen hinterlassen kann. Da freuen wir uns sehr über eine Bewertung. Und wenn ihr mehr erfahren wollt generell über Kinder- und Jugendbeteiligung oder digitale Kinder- und Jugendbeteiligung, dann folgt uns gerne einfach auf Instagram bei @digitalejugendbeteiligung. Und ansonsten nochmal vielen Dank an dich, Carsten. Es war schön, mit dir zu plaudern.
Schönen Dank, Georg. Tschüss. Ja. Na, tschüss.